Willkommen bei Gegenstrom, dem Podcast zur Energiewende. Wissen, Klarheit, Orientierung in allen Themen rund um die Energiewirtschaft in Österreich. Jede Woche im 10-minütigen Kurzformat. Ich bin Angelika Kabret und hier kommt das Gegenstromthema der Woche.
Romeo und Julia. Warum wir uns in Windkraft verlieben sollten. Montagus und Capulets. Worum geht es in der Fehde? Der Faktor Zeit. Was wir verlieren, wenn wir nicht handeln. Zwei Häuser im schönen Verona geraten aus altem Groll zu neuem Streit, sodass Bürgerblut Bürgerhände befleckt. Der dramatische Beginn aus Shakespeares Romeo und Julia könnte nicht passender sein als die Beschreibung dafür, was sich in so mancher Gemeinde beim Thema Windkraft abspielt. Zwei Seiten, die eine dafür, die andere dagegen. Am Ende stirbt die Zukunft. Eine Tragödie in drei Akten. Beginnen wir mit dem ersten Akt des Theaterstücks und sehen uns an, warum wir uns in die Eigenschaften von Windkraft verlieben sollten. Windkraft besitzt eine besondere Stärke. Während Photovoltaik in den Sommermonaten und nur bei Sonnenschein und die Wasserkraft traditionell im Frühjahr und im Herbst produzieren, erzeugt die Windkraft vor allem in den Wintermonaten Strom. Und diesen können wir zu diesem Zeitpunkt gut gebrauchen. Windkraft kann die sogenannte Winterlücke schließen. Auf eigenem Grund und Boden erzeugter Strom ist ein wertvoller Beitrag zur Versorgungssicherheit, denn Wind muss man nicht in anderen Ländern einkaufen oder durch kritische Meerengen importieren. Jede erzeugte Kilowattstunde Windstrom reduziert also die Abhängigkeit von insbesondere fossilen Energieträgern und macht somit unsere Energieerzeugung resilienter. Eine Studie zu erneuerbaren Energiepotenzialen in Österreich im Auftrag des Klima- und Energiefonds ergibt enorme Potenziale für Windkraft. Laut dieser Studie beträgt das technisch mögliche Windenergiepotenzial unglaubliche 119 Terawattstunden pro Jahr. Das ist fast doppelt so hoch wie der österreichische Gesamtstrombedarf. Realisierbar davon sind je nach Rahmenbedingungen zwischen 20 und 46 Terawattstunden pro Jahr. Zum Vergleich, die bestehenden Anlagen erzeugten 2024 etwa 8,9 Terawattstunden, was einem Anteil von ca. 15% des österreichischen Strombedarfs entspricht. Die Windkraft hat also ein enormes Potenzial. Was fehlt, ist die Umsetzung in der Realität. Des Weiteren kann man bei Windkraft von einer unfassbar reifen Technologie sprechen, die in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme technische Entwicklung hinter sich hat. Die Leistung einer Windkraftanlage hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verzehnfacht. Aus einigen 100 Kilowatt damals wurden heute 6 bis 7 Megawatt an Land. Offshore-Anlagen erreichen sogar 15 Megawatt und mehr. Moderne Anlagen nützen große Rotordurchmesser und höhere Türme. Dadurch fangen sie mehr Wind ein, erzeugen deutlich mehr Strom und können auch schwächere Binnenlandstandorte rentabel machen. Eine einzige moderne Turbine kann tausende Haushalte versorgen und das zu äußerst niedrigen Gestehungskosten. Das Erzeugungsprofil ist erst auf den zweiten Blick attraktiv. Windkraft ist volatil und erzeugt keine konstante Bandlast, wie etwa ein Laufwasserkraftwerk. Das kann aber ausgeglichen werden. Während ein einzelnes Windrad starken Schwankungen unterliegt, liefern viele Windräder zusammen überraschend kontinuierlich. Wie könnte man also das Problem lösen? Der Schlüssel liegt in der geografischen Verteilung. Während an einem Ort der Wind steht, kann es anderswo ganz schön windig sein. Je breiter Windparks über das Land verteilt sind, desto gleichmäßiger wird die Stromproduktion. Und hier zeigt sich ein Problem der Windkraft in Österreich. Sie ist derzeit sehr ungleich verteilt. Ein großer Teil der Windstromerzeugung kommt aus den östlichen Bundesländern, vor allem aus Niederösterreich und dem Burgenland, weil hier auch die größten Potenziale liegen. Im Westen und Süden Österreichs gibt es dagegen bislang keine oder nur sehr wenige Windräder. Dabei trifft dort ein hoher Strombedarf im Winter, etwa durch energieintensive Beschneiungsanlagen, Seilbahnen und den Tourismus, auf eine Technologie, die ausgerechnet in dieser Jahreszeit ihre höchsten Erträge liefert. Ein echtes Perfect Match. Womit wir zum zweiten Akt kommen. Zwei Häuser. Auf der einen Seite die Montagues, pro Windkraft, die die Energiewende vorantreiben und das Klima schützen wollen. Auf der anderen Seite die Capulets, gegen Windkraft, die Landschaften, Artenvielfalt und Lebensräume erhalten wollen. Ein Spannungsfeld zwischen Klima- und Naturschutz, das sich im Laufe der Jahre immer weiter verschärft hat. Die Fehde der beiden Familien geht schon so lange, dass niemand mehr weiß, wie der Konflikt überhaupt entstanden ist. Irgendwann ist das Trennende vor das Gemeinsame getreten, denn beide verfolgen doch eigentlich dasselbe Ziel, eine lebenswerte Zukunft. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht, denn diese Technologie befindet sich in einer nicht enden wollenden Rechtfertigungsschleife. Kaum ist eine Frage beantwortet, wird die nächste aufgeworfen. Mal geht es um das Landschaftsbild, dann um den Vogelschutz, später um Infraschall, den Bodenverbrauch oder das Recycling der Rotorblätter. Tatsächlich greift Windkraft, wie jede Form der Energiegewinnung oder Infrastruktur, in die Natur ein. Vögel oder Fledermäuse können mit Rotorblättern kollidieren. Einzelne Arten reagieren empfindlich auf Windparks und lokal gehen Lebensräume verloren. Deshalb braucht es eine sorgfältige Standortwahl, Schutzabstände und Abschaltsysteme. Gleichzeitig zeigt die Forschung aber auch, Windkraft verursacht deutlich weniger Vogeltodesfälle als Straßenverkehr, Glasfassaden oder Hauskatzen. Und während Windkraft lokale Auswirkungen hat, gilt der Klimawandel selbst als eine der größten Bedrohungen für Artenvielfalt und Ökosysteme weltweit. Der eigentliche Konflikt lautet daher nicht Naturschutz gegen Klimaschutz, sondern wie beides bestmöglich miteinander vereinbart werden kann. Im Diskurs entsteht schon der Eindruck, dass es nicht um eine konstruktive Lösung des Konflikts geht, sondern um eine permanente Blockade. Mittlerweile geben tausende Seiten an Studien, Forschungsarbeiten und Praxiserfahrungen Antworten auf all diese Fragen und dennoch scheint die Windkraft nie ganz aus der Beweisführung herauszukommen. Dabei gibt es wohl ein Thema, das die Windkraft selbst mit tausenden Seiten an Studien nicht lösen kann. Ein Windrad sieht man. Und ab hier wird der Zwist zwischen den Familien emotional. Denn während für die Montagues ein Windrad symbolisch für Energiefreiheit und Klimaschutz steht, ist es für die Capulets ein Eingriff in eine vertraute Umgebung. Besonders einflussreich in diesem Punkt ist der Alpenverein, einer der größten Vereine Österreichs, weil er Vertrauen, Reichweite und lokales Gewicht hat. Genau deshalb scheuen viele Bürgermeister offene Konflikte mit ihm. Statt faktenbasiert und sachlich eine konstruktive Lösung zu finden, wird die Debatte emotional immer aufgeladener. Hinzu kommt: Gift verseuchte in den letzten Jahren den Diskurs. Bei Shakespeare kommt es vom Apotheker, in der Windkraftdebatte verbreitet es sich über Flugblätter, soziale Medien, Vorträge oder gezielte Desinformationskampagnen, die Zweifel streuen und Unsicherheit schüren. Am Ende stellt sich eine unangenehme Frage. Wem nützt es eigentlich, wenn der Ausbau der Windkraft verzögert oder verhindert wird? Die Motive sind unterschiedlich. Das Landschaftsbild, Naturschutz oder die Angst vor Veränderung. Neben all dem gibt es aber noch etwas. Jede neue Windkraftanlage verändert den Erzeugungsmix und erhöht die Unabhängigkeit von Energieimporten und fossilen Brennstoffen, für die wir jährlich große Summen an Geld ausgeben. Es stellt sich die Frage, ob es bei einer derart strategischen Vorgehensweise von Desinformation nicht auch einen kausalen Zusammenhang gibt. Alles hat einen Preis. Ein Windrad verändert das Landschaftsbild, ermöglicht uns aber auf der anderen Seite klimafreundlicher, unabhängiger und resilienter in unserer Energieversorgung zu werden. Und selbst dieser Eingriff ist begrenzt und vor allem reversibel. Eine Windkraftanlage kann nach Jahrzehnten des Betriebs wieder zurückgebaut werden. Üblicherweise werden die Fundamente bis zu 2 Meter unter die Bodenoberfläche entfernt und die Flächen rekultiviert, sodass diese für Land- und Forstwirtschaft wieder genutzt werden können. Im Gegensatz dazu sind die Folgen des Klimawandels und des Nichthandelns nicht reversibel. Im dritten Akt dieser Tragödie tritt der eigentliche Gegenspieler auf die Bühne. Die Zeit. Markus Winter, Vorstand der Windkraft Simonsfeld, erinnert sich an die Anfänge der Windkraft in Österreich. Anfang der 2000er Jahre dauerte es von der Planung bis zur Genehmigung eines Windparks rund 3 Jahre. Heute sind 8, 10 oder noch mehr Jahre keine Seltenheit. Wertvolle Zeit, die nicht zurückkommt, denn weder Energie noch Klimakrisen warten auf Gutachten und Genehmigungen. Laut Einschätzung von Energiejurist Alexander Schultmeier bringt das soeben beschlossene Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz für viele Technologien voraussichtlich eine Verfahrensbeschleunigung. Bei der Windkraft bewegt man sich allerdings nur bei ein paar Monaten an gewonnener Zeit. Dabei kann es aufgrund der langen Verfahren dazu kommen, dass ein Projekt so lange dauert, dass die ursprünglich geplante Anlage gar nicht mehr gebaut werden kann, weil der eingereichte Anlagentyp nicht mehr produziert wird, die Natur sich selbst verändert und so Verfahren teilweise wieder von vorne beginnen. Die Verfahren drehen sich im Kreis, die Zeit rinnt den Projektentwicklern durch die Finger, dabei ist sie die knappste Ressource der Energiewende. Markus Winter meint dazu: Man braucht einen langen Atem, aber es ändert nichts. Wir brauchen die Energie in Zukunft. Es braucht also nach wie vor schnellere, einfachere Verfahren. Doch selbst wenn wir diese haben, kommen wir wieder zurück nach Verona und den Kämpfen zwischen Montagus und Capuletz. Projekte werden oft auf Gemeindeebene zur Abstimmung diskutiert. Denn wer eine Entscheidung im Sinne der Windkraft trifft, muss mit Widerstand rechnen. Also wird die Fehde nicht mit klarer politischer Haltung, sondern auf dem Rücken der Bürgerinnen ausgetragen. Die Akzeptanz ist zwar deutlich höher, wo Windkraft bereits etabliert ist, eine Abstimmung hat trotzdem die Konsequenz, dass Gemeinden, Familien, Freundeskreise in 2 Lager gespalten werden. Ob Tybalt oder Mercutio, am Ende geht so etwas nicht gut aus. Wie kann man nun die Fehde lösen, ohne dass es am Ende dabei eine tote Zukunft gibt? Viele Seiten betonen die frühe Einbindung der Bevölkerung. Das mag die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen, führt aber nicht unbedingt zu schnelleren Verfahren, denn das kostet Zeit. Mit Energiegemeinschaften gibt es die Möglichkeit, einen monetären Nutzen durch günstige Tarife für die lokale Bevölkerung zu schaffen. Wobei die Integration von Windrädern in Energiegemeinschaften noch in den Kinderschuhen steckt. Eine echte Lösung des Konflikts wäre die Energieraumplanung nicht auf Gemeindeebene zu lokalisieren. Dafür ist dieses Thema in Zeiten von Energiekrisen und unserer Versorgungssicherheit strategisch viel zu relevant. Die Bürde, sich für oder gegen Windkraft zu entscheiden, sollte den Gemeinden durch eine intelligente, an Potenzialen und Netzverfügbarkeiten ausgerichtete Energieraumplanung genommen werden. Nicht die Gemeinde, sondern der Landesfürst von Verona muss eine Entscheidung in Form von klar ausgewiesenen Flächen treffen, die sich an Größe und Potenzial mit dem steigenden Energiebedarf unserer Zeit und der Zukunft decken. Ein Teil der Konflikte würde sich durch eine positive und klare politische Haltung zur Windkraft lösen. In Bundesländern, in denen die Fürsten sich zur Windkraft bekennen, ist auch der Ausbau bekanntlich erfolgreicher und weniger konfliktbehaftet. Ein Blick nach Spanien zeigt, dass dort andere Prioritäten gesetzt werden. Für Stromleitungen, die für Projekte im öffentlichen Interesse notwendig sind, können Dienstbarkeiten durchgesetzt werden, wobei Grundstückseigentümer entschädigt werden. Don Quixote hätte es dort vermutlich deutlich schwerer, einen Windpark über Jahre hinweg aufzuhalten. Und vielleicht lohnt sich am Ende ein Blick nach Dänemark. Dort deckt Windkraft heute rund die Hälfte des Strombedarfs und ist zur wichtigsten Stromquelle geworden. Die Welt ist dort auch nicht untergegangen. Die eigentliche Frage lautet also, ob wir bereit sind, der Windkraft eine Chance zu geben, unsere Energiezukunft mitzugestalten. Fazit: Diese heftigen Freuden haben ein heftiges Ende. In Shakespeares Tragödie sterben Romeo und Julia. In unserer Tragödie ist es die Energiezukunft, denn während wir diskutieren, entscheidet am Ende die Zeit. Und wir verpassen die Chance auf eine resiliente, unabhängige und klimafreundliche Energieversorgung.
Das war Gegenstrom, der Podcast. Du suchst bei einem Energiethema nach mehr Wissen, Klarheit und Orientierung? Teile es in den Kommentaren oder abonnier uns doch. Und wir hören uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt.